So, guten Morgen nochmal. Auch an alle, die ich nicht sehe, aber die mich jetzt sehen, im Online-Meeting und in Adelberg. Und auch hier. Ich habe heute Morgen wieder das Vorrecht, Gottes Wort weiterzugeben. Es ist ein Vorrecht, manchmal auch eine Bürde, aber immer ein Vorrecht. Ich hoffe auch, nur um auch den Gedanken mal weiterzugeben, dass auch jeder von euch es als Vorrecht empfindet und auch wirklich erwartet an diesem Morgen, dass Gott heute etwas zu uns, zu dir sagen möchte, dass wirklich es Gottes Wille ist, dass wir uns hier sonntags versammeln und er das dann auch wirklich gebrauchen möchte in deinem Leben. Nicht, weil ich jetzt so toll predigen kann, sondern einfach, weil es Gottes Wort ist. Und je schlechter die Predigt, desto mehr musst du mitarbeiten und mitdenken, dass auch wirklich Gottes Botschaft zu dir durchdringt. Aber widmen wir uns hier wirklich dem Wort. Und zwar wieder dem Titusbrief im 3. Kapitel. Titus Kapitel 3. Wir hatten die Verse, ich hatte die Verse dieses Abschnitts, den wir uns heute wieder widmen, beim vergangenen Mal schon behandelt. Das ist schon eine Weile her, aber ich habe da auch nur einen Überblick gegeben und wir wollen uns dem jetzt nochmal detaillierter widmen, wahrscheinlich dieses und nächstes Mal. Und ich möchte jetzt aber nochmal Titus 3, die Verse 1 bis 8 vorlesen. Wir werden nicht alle Verse betrachten, aber weil es ein zusammenhängender Abschnitt ist, möchte ich nochmal alles vorlesen. Titusbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 8. Erinnere sie, dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind, zu jedem guten Werk bereit. Dass sie niemand verlästern, nicht streitsüchtig sind, sondern gütig, indem sie allen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit, errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Glaubwürdig ist das Wort, und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Ja, diesem Abschnitt widmen wir uns wieder, und zwar heute den Versen 1 bis 3. Etwas genauer, 1 bis 3, weil ich denke, dass wir hier einen sauberen Schnitt haben und auch, dass ja, da in sich das einfach zusammengehört, auch wenn natürlich der ganze Abschnitt zusammengehört. Nochmals kleinen Rückblick, ich hatte beim letzten Mal versucht, den Gesamtgedankengang dieser Verse aufzuzeigen, nämlich, dass hier ja, wir sehen es in Versen 1 und 2. Paulus gibt Anweisungen an die Christen, wie sie zu leben haben, beziehungsweise sagt Titus, was er für Anweisungen geben soll. Auch beginnt es hier damit, dass er sagt, erinnere sie daran. Also es geht nicht darum, hier neue Sachen zu verkünden, als ob ihr noch nie gehört hättet, dass ihr zu euren Mitmenschen sanftmütig sein solltet. Und auch sie damals wussten das, aber er sagte, erinnere sie daran, weil wir hier Erinnerung brauchen. Und danach in den Versen 3 bis 7 leitet er her, warum dieses Verhalten zwingend notwendig und nur logisch ist für einen Menschen, der an das Evangelium glaubt, der wirklich glaubt, ein gerechtfertigter Sünder zu sein. Er sagt, wer das wirklich glaubt, der muss so leben. Und ich möchte heute, ja, gerade wir nämlich nochmal diesen praktischen Anweisungen widmen und dann dem Vers 3, denn dort wird ganz speziell zuerst unsere Sündhaftigkeit nochmal aufgedeckt. Und dann danach, und das dann mehr beim nächsten Mal, wie Gott ja an uns gehandelt hat, obwohl wir so waren, obwohl wir Sünder waren. Obwohl wir solche Sünder waren. Und was ich auch beim letzten Mal schon gesagt hatte, diese praktischen Anweisungen, die sind nicht einfach nur allgemein zu fassen. Sie sind auch allgemein zu fassen, aber nicht nur. sondern es geht hier ganz speziell um den Umgang mit der ungläubigen Welt. Ja, das hatte ich hergeleitet aus Worten, und lässt sich auch ganz deutlich herleiten aus Dingen wie zum Beispiel, dass er erstens immer von der erstmal vom Staat spricht, der eine nichtgläubige Obrigkeit ist. Dann heißt es, dass wir niemanden verlästern und gegen alle Menschen sanftmütig sein sollen. Und dann wird in Vers 3 eben dieser Unterschied gemacht, denn auch wir waren einst unverständig und so weiter. Also diese Abgrenzung, eben wir, die Gläubigen, und sie, die Nichtgläubigen. Denn auch wir waren einst so und so. Und das drängt auch auf, dass Paulus hier ganz besonders meint, wenn er sagt, hey, auch wir waren einst so, dann sagt er damit, ja, und sie sind jetzt so. Die Menschen, mit denen wir konfrontiert sind. Unverständig, ungehorsam, irregehend, Lüsten und Vergnügungen dienend. Das sind die Menschen, mit denen wir konfrontiert sind. Und das wiederum macht auch die Anweisungen, die er gibt, verständlich. Und so sehen wir, okay, Paulus denkt sich wirklich das, was er hier an einem Gedankenstrang nennt. Denn Menschen, die eben unverständig, ungehorsam sind, die Sünder sind, die in Bosheit und Neid leben, ja, die machen es uns nicht immer so einfach, nicht zu lästern, nicht zu streiten, sondern gütig und sanft ihnen gegenüber zu sein. Wenn wir uns diese praktischen Dinge anschauen, dann sehen wir auch, das sind Anweisungen, die fallen uns ganz leicht umzusetzen bei freundlichen Menschen. Ja, bei Menschen, die uns immer liebenswert und immer nett begegnen. Und ja, auch eine Regierung uns unterzuordnen, die sowieso immer tut, was wir gern hätten. Das sind Dinge, die wären einfach. Aber er gibt diese Anweisung genau für Situationen, wo es eben nicht so ist. Wo wir mit Menschen konfrontiert sind, die uns eben doch dazu herausfordern, über die wir uns ärgern und deshalb versucht sind, über sie zu lästern oder mit ihnen zu streiten und einfach es absolut nicht auf dem Herzen haben, jetzt gütig und sanftmütig zu sein. Das ist die Situation, in die Paulus uns hier stellt. Und deshalb auch schon mal am Anfang möchte ich die Aufforderung geben, nachzudenken, in welchen Bereichen stehst du in so einer Beziehung? Also wo trifft das jetzt wirklich dich? Wo sind Menschen und Situationen, wo es dir wirklich schwerfällt, Gütigkeit und Sanftmut zu zeigen? Und genauso auch, um den ersten Punkt nicht außer Acht zu lassen, den ich schon beim letzten Mal behandelt hatte, die Unterordnung unter die Obrigkeit. Wie steht es darum bei dir? Wie schwerfällt dir das? Das sind die Situationen, in die Paulus uns hier stellt. Und ja, für die auch die Anweisung gedacht ist. Und dem begegnet er dann im dritten Vers erstmal damit, dass er uns erinnert, hey, auch wir waren einst Sünder. Und diese Erinnerung ist der erste Baustein davon, der uns befähigt und verändert, wenn wir ihn verinnerlichen und wirklich verstehen, um wirklich so verändert zu werden, um auf eine Gott wohlgefällige Art und Weise mit eben solchen Konflikten und schwierigen Situationen umzugehen. Erinnert uns an unsere Sündhaftigkeit. Nun, ihr wisst alle, die ihr gläubig seid, dass das wirklich eine zentrale Lehre ist. Ja, kein Mensch kann wirklich gerettet werden und Christ sein, der das nicht wirklich verstanden hat und glaubt wirklich seine eigene Verdorbenheit, dass er verloren ist, dass er wirklich nichts zu bringen hat vor Gott und für Gott wirklich abstoßend ist. Nicht nur schlecht, genauso wie die anderen, nicht nur halt nicht vollkommen, so wie ja alle, sondern wirklich schlecht, wirklich verdorben. Und wer auch wirklich schon versucht hat, anderen Leuten diese Wahrheit weiterzugeben, Ungläubigen, der weiß auch, wie die sündige Natur ja wirklich unfähig ist, das anzunehmen. Es ist manchmal wirklich frustrierend, wenn man versucht, Menschen das klar zu machen und man merkt, es dringt einfach nicht durch. Immer wenn ich ihnen versuche zu sagen, sie sind wirklich verdorben vor Gott, dann kommt bei ihnen an, ja, ich bin halt nicht vollkommen, wie halt alle anderen auch. Oder wenn es dann wirklich mal durchdringt, dann wird es eben abgelehnt. Also diese Wahrheit geht nicht leicht in das sündige Herz hinein, solange Gott kein Wunder tut und nicht wirkt. Aber selbst bei jedem Christen, der diese Wahrheit auf jeden Fall bekennt und glaubt, wenn wir uns wirklich dem jetzt widmen, ich hoffe, es wird heute klar oder ist schon klar, dass es leider immer noch, ja, wir uns schwer tun, das wirklich in vollem Umfang zu akzeptieren. Denn wenn wir das in vollem Umfang akzeptieren, dann fordert und produziert das auch eine Charakter- und Verhaltensveränderung. Und wenn wir uns da untersuchen, dann werden wahrscheinlich alle feststellen müssen, dass auch wir, obwohl wir vielleicht wirklich vor Gott bekannt und eingesehen haben, ja, ich bin verloren, dann doch wieder wie die gerechtesten Menschen mit anderen umgehen und eben bei ihnen wieder, doch wieder fordernd und streitend und lästernd sind. Aber ja, dem wollen wir uns nun im Detail widmen. Ich hoffe, ich schaffe es, diesen Zusammenhang wirklich rüberzubringen. Ich habe das Ganze überschrieben mit gelebte Sündhaftigkeit und einfach in die zwei Punkte aufgeteilt. Einmal die ersten zwei Verse, wo unser Verhalten eben angesprochen wird. Das habe ich genannt, der richtige Umgang mit unliebsamen Menschen. Und den zweiten Punkt, unsere eigene Unliebsamkeit. In Vers 3 dann eben, wenn die Sündhaftigkeit besprochen wird. So, und damit widmen wir uns jetzt eben diesen Versen. Ich hatte schon genannt, um was für Personengruppen es hier geht. Und möchte auch nochmal erinnern, um das Ganze auch etwas mehr zu veranschaulichen, einfach daran erinnern, in was für Umstände Paulus das gesprochen hat. Ja, den sogenannten historischen Kontext. Mit was waren diese Hörer damals konfrontiert, mit was für einer Umwelt? Es beginnt ja erstmal damit, erinnere sie daran, sich den Regierenden und Obrigkeiten unterzuordnen und gehorsam zu sein. Ja, mit was für einem Staat waren sie denn konfrontiert? Mit dem Römischen Reich, und allein aus der Bibel, ohne uns weiter zu beschäftigen, lernen wir schon genug, um zu verstehen, dass das nicht so leicht gewesen ist. Wenn wir jetzt mal denken, mit was für, was wir erkennen in der Bibel. Zuerst mal lesen wir dort im Lukas-Evangelium von dem Kaiser Augustus, der diese unsinnige Volkszählung angeordnet hat, so dass Maria und Josef, als sie schon schwanger war, diese beschwerliche Reise nach Bethlehem unternehmen mussten. Und dann sehen wir ein paar Jahre später den König Herodes, der anordnet, in seinem Herrschaftsgebiet alle kleinen, oder in einem Gebiet in seinem Herrschaftsgebiet alle kleinen Kinder umbringen zu lassen. Dann gehen wir weiter und sehen am Ende vom Leben des Herrn einen Pilatus, der einen Mann, von dem er ganz klar sagt, er ist unschuldig, trotzdem zum Tode verurteilt. Und wenn wir dann auch noch die Herrscher in der Apostelgeschichte betrachten und den Hohen Rat, der ja auch irgendwo eine gewisse Regierungsfunktion hatte, dann erkennen wir, das war eben nicht eine Regierung, wo man bei allem gesagt hat, ja, das ist genau das, was ich jetzt gewählt hätte. Und gerade auf dieser Reise nach Bethlehem von Maria und Josef wird es ihnen auch nicht so einfach gefallen sein, nicht sich darüber jetzt zu beschweren, dass sie jetzt diesen Weg gehen müssen. Und auch einige Jahrzehnte später auf Kreta war es nicht arg viel anders mit den Regierenden. Sowohl was in Rom beschlossen wurde, als auch was dann vor Ort umgesetzt wurde, war nicht immer so, dass man sich von Herzen darüber gefreut hat. Es war keine Regierung, die wirklich sich immer darum bemüht hat, es dem Volk recht zu machen, sondern eine, die erstmal darauf bedacht war, Krieg zu führen und dafür Steuern einzutreiben. Ein Staat, in dem ein Großteil der Bevölkerung keine wirklichen Rechte hatte und wenn nur minimale. Und ein Staat, wo eben die Staatsbeamten oftmals willkürlich und aggressiv handeln. Und dann kommt noch dazu, das erstmal Verhältnis zum Staat, und dann geht's weiter. Sie sollten willig jedem gute Werke tun, niemand verlässt und nicht streitsüchtig sein. Aber erinnern wir uns daran, in was für einem Umfeld sie lebten. Paulus selbst beschreibt es in Kapitel 1, Vers 12. Die Kreter sind von jeher Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Also es waren auch nicht die allernettesten Nachbarn, mit denen sie umgeben waren, sondern Es waren Lügner, wilde Tiere und faule Bäuche. Und wer schon mal angelogen wurde, der weiß, wie sehr das einen kränkt. Und wer faule Menschen in seinem Arbeitsumfeld hat, der weiß auch, wie kränkend das ist und wie schnell man da dann doch zum Streiten versucht ist. Also nicht das die einfachste Umgebung, um das auszuführen. Und das sage ich, weil wir ja vielleicht auch schnell dazu tendieren, zu denken, oh, in meinem Fall ist das hier besonders schwer. Aber genau für diese Fälle ist das geschrieben. Ich habe mir auch letztes Mal gedacht, oh, momentan ist eigentlich nicht so mein Lieblingszeitpunkt, um hier über Unterordnung unter den Staat zu predigen, weil das momentan doch bei vielen doch die Gemüter und Diskussionen erhitzt. Aber genau in so einer Situation ist das geschrieben. Da, wo Menschen doch, manche Menschen, ja nicht jeder, aber wo manche Menschen unzufrieden sind mit dem, was die Regierung tut, genau dahin, sagt Paulus, erinnert sie daran, sich trotzdem unterzuordnen und gehorsam zu sein. Es geht genau in solche Situationen. Gehen wir nun die einzelnen Dinge mal durch. Also das erste hatten wir schon besprochen mit Regierenden und Obrigkeiten unterordnen. Und ich habe auch jetzt schon einiges darüber gesagt. Nur nochmal, um das zu wiederholen, besteht Regierende und Obrigkeiten und damit ist wohl die Hauptregierung und deren Vertreter vor Ort gemeint, deshalb diese Unterscheidung. Unterordnen ist die innere Herzenshaltung, dass ich das wirklich bereitwillig, aus bereitwilligem Herzen tue und gehorchen dann eben die praktische Auslebung davon. Das nächste, was wir lesen, ist zu jedem guten Werk bereit. Sollen zu jedem guten Werk bereit sein. Jetzt wird das, je nachdem, was für eine Übersetzung du liest, das möglicherweise unterschiedliche, ja, oder sagen wir es anders. Die einzelnen Übersetzungen vermitteln hier etwas Unterschiedliches. Nämlich gerade in der Schlachter wird durch die Grammatik schon hervorgehoben, dass sich dieses zu guten Werken bereit sein, sich direkt mit der Beziehung auf die staatliche Obrigkeit, also auf den Staat, auf die Gesellschaft bezieht. In anderen Übersetzungen wird das nicht so hervorgehoben, dort steht es mehr als einzelner Punkt. Nun, im Griechischen wird jetzt nicht wirklich eine Verbindung hergestellt, eine grammatische Verbindung. Von dem her ist es auf jeden Fall allgemein zu fassen, zu jedem guten Werk bereit zu sein. Und doch legt die Stellung, also das direkt nach dem kommt, nach den Worten unserer Beziehung zum Staat, doch nahe, dass es sich auch darauf bezieht. Auch in dieser Beziehung sollen wir zu jedem guten Werk bereit sein. Was heißt das? Ja, was bedeutet das jetzt? Es bedeutet, dass nicht nur Minimalgehorsam gefordert ist, sondern ich nenne es mal proaktiven Gehorsam. Ja, wirklich bereitwillig und aktiv sein, die eigene Stellung im Staat einzunehmen. Ja. Ironside hat dazu geschrieben, der Christ darf sich nicht auf sein himmlisches Bürgerrecht berufen, um seine irdischen Verantwortungen abzuwerfen. Zu jedem guten Werk bereit zu sein. Das bedeutet natürlich zum einen einfach, allein Gehorsam zu leisten, ist ein gutes Werk, weil es Gott befohlen hat, bereitwillig Steuern zu entrichten und Gehorsam zu leisten. Zum anderen kann natürlich auch, ja, kann man es auch darauf beziehen, wo natürlich im Einzelfall abgewogen sein muss, wirklich auch bereitwillig Nöten in der Gesellschaft zu begegnen. Ich denke jetzt zum Beispiel da an diese Überschwemmung, die in Nordrhein-Westfalen war, und es hat mich gefreut, von mehreren Christen gelesen zu haben, die auch dort dann als Gemeindeaktion geholfen haben, natürlich dann auch noch besser mit evangelistischem Beiklang. Ja, wirklich. Ja. Ich möchte allerdings auch sagen, dass besonders interessanterweise ältere deutsche Bibelausleger auch darauf verweisen, also ich habe speziell von einem gelesen, der auch den Nationalsozialismus mit durchgemacht hat, der auch hierauf mit anmerkt, dass es eben hier speziell heißt, zu jedem guten Werk bereit zu sein, weil es eben auch irgendwann mal zu Situationen kommen kann, wo wirklich auch schlechte Werke gefordert sind. Aber wir sind nur aufgefordert, zu jedem guten Werk bereit zu sein. Aber wie gesagt, es ist auch allgemein zu verstehen. Und ein gutes Werk ist alles, was Gott gefällt und anderen Menschen dient. sei es deinem Freund beim Umzug zu helfen oder etwas herausfordernder, einen Obdachlosen bei dir wohnen zu lassen oder auch nur jemandem das Evangelium zu erzählen. Und ich möchte hierzu einfach sagen, wir wissen, dass Gott uns führt und unser Leben führt und alle Umstände führt. Und deshalb möchte ich auch einfach ermutigen und auch diesen Gedanken mitgeben, jede Gelegenheit, etwas Gutes zu tun, ich bin nicht überzeugt, sollten wir auch als Aufforderung von Gott verstehen, das zu tun. Natürlich abwägend, okay, wir können nicht alles tun, die Welt retten, wir müssen uns überlegen, ist das jetzt dran? Aber sehen wir das wirklich dann auch als etwas, was Gott uns, wenn jemand mich um Hilfe bittet, oder auch nur ich die Not sehe und erkenne, ich kann helfen, sieh das wirklich auch als von Gott jetzt dir als Aufgabe zugeteilt, wenn du auch wirklich die Mittel und die Zeit und die Ressourcen hast dazu. Sei bereit zu jedem guten Werk. Und da möchte ich auch einfach den Herrn Jesus als Vorbild geben in Markus 6. Markus 6, die Verse 30 bis 34. Dort lesen wir, und die Apostel versammelten sich bei Jesus und verkündeten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, kommt ihr allein abseits an einen einsamen Ort und ruht ein wenig. Und es waren viele, die gingen und kamen, und sie hatten nicht einmal Zeit zu essen. Und sie fuhren allein zu Schiff an einen einsamen Ort. Und die Leute sahen sie wegfahren, und viele erkannten ihn, und sie liefen aus allen Städten zu Fuß dort zusammen und kamen ihnen zuvor und versammelten sich bei ihm. Und als Jesus aufstieg, sah er eine große Volksmenge, und er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten, und er fing an, sie vieles zu lehren. Also er lehrte, er heilte natürlich auch viel. Was ich sagen will, ist, was wir sehen, Jesus lässt es sich etwas kosten, den Menschen Gutes zu tun. Und wir können versucht sein zu denken, es reicht, wenn ich das bisschen Zeit, was ich am Samstag übrig habe, wo ich eh nichts zu tun habe, zu verwenden, um vielleicht auch mal für andere da zu sein. Nein, ich bin überzeugt, wir sollten auch bereit sein, es uns etwas kosten zu lassen, für andere da zu sein. Bereit sein, auch mal die Woche etwas stressiger werden zu lassen, wenn wir dadurch die Möglichkeit haben, jemand anderem zu dienen. Wir sollen zu jedem guten Werk bereit sein. Und da es immer mehr gute Werke zu tun gibt, als wir tun können, sollten wir auch bereit sein, möglichst viele davon zu tun. Zu jedem guten Werk bereit. Das nächste, niemand verlästern. Lästern, was heißt lästern? Lästern heißt schlecht über andere reden. In unserem Sprachgebrauch, das griechische Wort bedeutet es genauso, wenn du auch zu jemand anderem Schlechtes redest. Also es bedeutet sowohl, wenn du jemanden hintenrum beleidigst, als auch wenn du jemanden direkt ins Gesicht beleidigst. Genau, schlecht über den anderen reden, den Ruf eines anderen schädigen oder auch über jemanden spotten. All das kann lästern, verlästern bedeuten. Lästern kann man im Übrigen einerseits durch Lügen und Unwahrheiten, man kann es aber auch genauso durch Halbwahrheiten oder auch wirklich durch Wahrheiten, die in unangemessenem Rahmen weitergegeben werden. Ja? Nur weil etwas, auch der negative Austausch negativer Tatsachen über andere, der allein der eigenen Belustigung dient, ist falsch. Dazu ein paar Bibelstellen aus den Sprüchen. Und das Wort Verleumder trifft dort auf so eine Person zu. Dort steht in Sprüche 16, 28, ein verdrehter Mann entfesselt Streit und ein Verleumder trennt vertraute Freunde. Ein umhergehender Verleumder plaudert Geheimnisse aus. Also Tatsachen, aber eben Geheimnisse. Er plaudert sie aus, darum, weil er den Mund nicht halten kann, lass dich gar nicht mit ihm ein. Also lass du dich nicht mit solchen ein, und wenn du tatsächlich so handelst, dann mach dir bewusst, die Bibel sagt, andere Leute sollten sich von dir besser fernhalten. Das war Sprüche 20,19 und noch Sprüche 26,20. Wo kein Holz mehr ist, erlischt das Feuer, und wenn der Verleumder fort ist, hört der Streit auf. Also Gottes Wort hat wirklich nichts Gutes über so eine Angewohnheit zu sagen. Und es steckt halt leider auch wirklich im sündigen Wesen drin, einfach Freude daran zu haben, schlechte Dinge über andere weiterzuerzählen. Ja, weil es mich besser macht und auch manchmal einfach ein schönes Gesprächsthema ist, aber das ist nicht gut. Und deshalb heißt es nicht umsonst im Psalm 141, Vers 3, dort betet der Psalmist, dass der Herr ihm eine Wache an die Lippen stellen soll. Also, dass er aufpasse, was er sagt. Wir sollten uns wirklich negative Dinge über andere dürfen nur gut überlegt und so selten wie möglich weitergetragen werden. Natürlich, manchmal ist das nötig, aber so selten wie möglich. Nicht verlästern. Dann als nächstes, nicht streitsüchtig sein. Streitsucht ist auch etwas, was in den Sprüchen nicht besonders gut wegkommt. Auch dazu ein paar Stellen. Sprüche 14, Vers 17. Ein Jähzorniger handelt töricht und ein Mensch, der Böses plant, macht sich verhasst. Also Jähzorn, das sind ja gerade die Menschen, die viel streiten. Denn eben, ich fange an zu streiten, wenn mir eben die Emotionen hochkochen. Aber so jemand handelt töricht. Das ist dumm. Der Langmütige ist reich an Einsicht, der Jähzornige aber begeht große Torheit. Also wieder dasselbe Urteil. Dann Sprüche 16, Vers 5. Alle stolzen Herzen sind dem Herrn ein Gräuel. Die Hand drauf, sie bleibt nicht ungestraft. Ja, denn Streitsucht hat auch etwas, ja, das ist so eine Eigenart. Dort verbinden sich viele andere Sünden und resultieren dann in diesem Verhalten. Ja, wenn ich streitsüchtig bin, gehört dadurch erstmal dazu, dass ich schnell zornig werde, aber auch, dass ich stolz bin, denn ich denke, ich habe Recht, wenn ich mit anderen streite. Und jemand, der häufig Streit hat, denkt in der Regel auch häufig, dass er Recht hat. Aber stolze Herzen sind dem Herrn ein Gräuel. Und dann nochmal jetzt wirklich mehr auf den Punkt. Sprüche 16, 28. Ein verdrehter Mann entfesselt Streit und ein Verleumder trennt vertraute Freunde. Also wer Streit entfesselt, ist ein verdrehter Mann, ein verkehrter Mensch. Und auch nicht gut weg in der Bibel. Und auch das ist natürlich, sind natürlich beides Dinge, die auch in der jetzigen Zeit man sich besonders auch auf den Zahn fühlen sollte. Gerade wenn es eben gesellschaftliche Themen gibt, die die Gemüter scheiden, nicht nur zu Ungläubigen, sondern auch unter Christen, sollte man sich wirklich in, auch ich musste mich da überprüfen und auch ja um Vergebung bitten, dass es wirklich, es ist Sünde, streitsüchtig zu sein, erstens. Und zum anderen, ja, also eben auch schnell über Dinge zu streiten, vor allem auch unter Christen. Und auch auf der anderen Seite, es ist Sünde zu verleumden, sogar Politiker. Bei allen. Bei denen sogar besonders. Bei Paulus vor dem Hohen Rat heißt es sogar, Apostelgeschichte 23, aber der Hohepriester Ananias befahl den Apostelgeschichte 23 ab Vers 1, da sah Paulus den Hohen Rat eindringlich an und sprach, es ist vor dem jüdischen Hohen Rat, ihr Männer und Brüder, ich habe mein Leben mit allem guten Gewissen vor Gott geführt bis zu diesem Tag. Aber der Hohepriester Ananias befahl den Umstehenden, ihn auf den Mund zu schlagen. Das ist nicht gerade eine gute Anordnung von einer Obrigkeit. Darauf sagt Paulus, da sprach Paulus zu ihm, Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Du sitzt da, um mich zu richten nach dem Gesetz und befiehlst mich zu schlagen gegen das Gesetz. Die Umstehenden aber sprachen, schmähst du den hohen Priester Gottes? Da sprach Paulus, ich wusste nicht, ihr Brüder, dass er Hohepriester ist. Denn es steht geschrieben über einen Obersten deines Volkes, sollst du nichts Böses reden. Also Paulus bekennt sogar, dass es falsch war, in dieser Situation diese Worte zu dem hohen Priester zu sprechen. Also wo er selbst zu Unrecht ja verurteilt wurde, geschlagen zu werden. Und er hat ja nicht mal Ausdrücke verwendet oder so. Okay, du getünchte Wand, aber da kennen wir Schlimmeres. Aber selbst da bekennt er, das ist Sünde. Und da müssen wir uns wirklich hinterfragen, wie und welche Worte gebrauche ich für meine Obrigkeit. Wie bin ich bereit, über sie zu sprechen? Aber zurück zum Text. Also ich hatte angesprochen, verlästern, streitsüchtig sein. Also zwei Negativeigenschaften. Und jetzt kommt gütig und sanftmütig sein. Gütig sein, was heißt gütig sein? Also es ist einfach jetzt das Gegenteil von dem, was wir gerade hatten. Jemand, der gütig ist, gibt gern und vergibt gern. Also auch wenn ich mit jemandem umgehe und er verhält sich in einer Situation mir gegenüber nicht korrekt, wenn ich gütig bin, dann werde ich ihm da auch viel nachsehen. Werde ihm nicht alles vortragen. Wenn mein, um wieder da zurückzukommen, wenn mein Kollege faul ist oder seine Arbeit schlecht macht, dann werde ich nicht jedes Mal hingehen und ihm deshalb anschnauzen. Oder ihn nie anschnauzen, aber einfach bereit sein, wirklich gnädig mit dem anderen zu sein. Es wird auch wiedergegeben mit mild oder freundlich. Eben das Gegenteil von streitlustig. Jemand, der gleich dabei ist, den Konflikt zu suchen, wenn die eigene Ehre oder das eigene Recht auch nur im Kleinsten angekratzt wird. Oder auch im Größeren. Gütig sein. Und dann als nächstes, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Sanftmütig sein. Sanftmut beschreibt eine kontrollierte, nicht emotionale oder aufbrausende Verhaltensweise. Es ist freundlich. Sanftmut erträgt Ungerechtigkeit und sucht das Beste für den anderen. Sanftmut wird auch immer mit Langmut und Demut zusammengenannt. Das ist so ein Dreierpack, der irgendwo auch zusammengehört. Sanftmütig sollen wir sein. Und wir sehen, das ist genau das Gegenteil von lästern und streitsüchtig sein. Wenn ich gütig bin, dann werde ich, auch wenn ich über jemanden rede, so wohlwollend wie möglich von ihm sprechen. Und auch natürlich zu ihm. Und wenn ich sanft bin, dann werde ich nicht einer sein, der Streit entfesselt, sondern dann werde ich einer sein, der für Streit ist, wie Wasser für Feuer ist, ja. Jemand, ich weiß nicht mehr, von wem ich es gelesen habe, aber irgendeinem Prediger wurde mal eigentlich als Beleidigung gedacht, aber gesagt, ach, mit dir kann man einfach nicht streiten. Aber das ist gut, wenn man mit dir nicht streiten kann. Sanftmut, Güte. So, arg viel mehr ist zu den einzelnen Dingen in diesen zwei Versen nicht zu sagen, aber und jetzt wissen. Okay, jetzt wissen wir, dass das christliche Tugenden sind. Aber das Problem ist, es ist trotzdem nicht immer so leicht, so zu handeln. Denn, wie gesagt, wenn Menschen freundlich sind, dann sind wir sogar automatisch so. Aber, ja, wenn man eben uns gegenüber unfreundlich ist, dann ist das Problem, dass dann auch die Emotionen hochkommen und dann ist das auf einmal gar nicht mehr so einfach, sanftmütig und gütig zu sein. Aber genau, wie gesagt, in solche Situationen ist das geschrieben, denn gerade dann, wenn eben so eine Feuerprobe kommt, zeigt sich, ob wir nur eine sanfte Art aufsetzen können oder wirklich in unserem Wesen verändert wurden, dass wir wirklich sanft geworden sind. Und genau das will ja der Herr, unser Herz und unser Wesen verändern. Und das tut er eben durch die Wahrheiten, die jetzt kommen. Durch das, was alles ab Vers 3 kommt. Und wie gesagt, heute bleiben wir überwiegend beim dritten Vers. Denn er geht jetzt weiter, so sollt ihr handeln. Denn auch wir waren einst unverständig und so weiter. Zum ersten, er sagt, denn auch wir. Das heißt, er schließt sich mit ein. Er sagt nicht, denn auch ihr böse Kreter wart einst so, sondern denn auch wir. Sogar ich, der so religiöse Paulus, war einst so. Wir alle. Wirklich alle. Wäre, die sie früher zusammengerissen haben und wäre, die es nicht getan haben. Denn auch wir waren einst mindestens genauso schlimm. Wir waren nicht geringere Sünder. Das ist die Wahrheit, die durchdringen muss. Zum anderen müssen wir uns natürlich sagen, man könnte hier jetzt einfach um hier auch zu reflektieren, ja, sollte sich jeder fragen, ja, bin ich es denn wirklich nicht mehr? Habe ich mich wirklich geändert? Und wenn es hier heißt, sagen wir, die Argumentation ist, wir haben wirklich aufgehört damit, umso mehr haben wir Grund, mit anderen sanft zu sein, wenn wir selber immer noch diese Dinge bei uns finden, obwohl wir vom Herrn die Kraft bekommen haben, uns wirklich zu ändern. Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam. Und bevor wir diese einzelnen Dinge, die er aufzählt, jetzt durchgehen, möchte ich ein bisschen mit euch darüber nachdenken, okay, warum sagt Paulus das jetzt? Was soll das in uns auslösen? Was soll der Gedanke, dass auch ich ein geretteter Sünder bin, ein schlimmer Sünder, in mir bewirken, in meinem Herzen und in meinem Umgang mit anderen? Und es sind verschiedene Dinge, auf die das eben sich auswirken soll. Ein Punkt, der vielleicht recht naheliegend ist, ist, dass man natürlich sagen kann, okay, es ist einfach nicht recht, mich jetzt über andere aufzuregen, wenn ich einmal das Gleiche getan habe. Dann habe ich umso mehr still zu sein. Das ist ein Punkt. Einen weiteren, den ich nennen möchte, ist, dass dieses Bewusstsein auch Empathie zu dem anderen Menschen schaffen soll. Als Beispiel. Vielleicht hast du schon mal jemandem versucht, bei einer Sünde zu helfen oder zu helfen, mit einer Sünde zu brechen oder mit einem Problem, aus einem Problem rauszukommen. Zum Beispiel nehmen wir einen Alkoholiker. Es macht einen großen Unterschied, ob du selbst mal Alkoholiker warst und einfach die Nöte kennst und dich einfach reinversetzen kannst, oder ob du selbst nie ein Problem damit hattest. Denn dann tendieren wir, also ich sage nicht, das geht da nicht, das geht dann auch, aber dann müssen wir vorsichtig sein, denn dann tendieren wir viel schneller dazu, zu sagen, hey, jetzt stell dich doch einfach nicht so an, jetzt hör doch einfach auf damit. Aber wenn wir selbst die Lage kennen, dann weckt das eben Empathie. Wir können uns hineinversetzen. Und so ist das auch mit der Sünde. Wir müssen bedenken, die Menschen, die sich uns gegenüber verkehrt verhalten und uns damit zum Zorn reizen, die tun das aus ihrer Sünde heraus. Und ihre Sünde ist ihre Verlorenheit, aus der wir gerettet wurden, aus der auch Gott sie retten will und auch hoffentlich du willst, dass sie gerettet werden. Wenn wir zornig und grob werden, sehen wir in diesem Moment nur die, also mit anderen, die uns gegenüber sündigen, sehen wir in diesem Moment nur die Sünde, die uns reizt, aber wir übersehen die Tragik und Verlorenheit, die dahinter steckt. Aber wir sollten sie eigentlich kennen. Wenn wir an den Herrn Jesus denken, wie sieht er auf verlorene Sünder? Sie sind eigentlich dabei, ihn dauerhaft zu beleidigen, aber er hat Erbarmen mit ihnen und sieht in ihnen Schafe, die keinen Hirten haben. Und das ist der Blick, den wir für die Welt haben sollten. Weil auch wir einst da drin waren. Wir wissen, dass sie gefangen sind in diesen Sünden. Wir wissen, dass sogar ein römischer Kaiser, der vielleicht jetzt gerade angeordnet hat, dass alle Christen verfolgt werden sollen, bemitleidenswert ist als ich und in seiner Sünde gefangen ist. Und wir sind aufgefordert, sogar für solche noch Fürbitte einzulegen. Wirklich für alle Menschen. Und das sagt Paulus gerade in den Pastoralbriefen häufig. Wir hatten es gelesen, wir sollen allen Menschen gegenüber Sanftmut erweisen. Denn wir hatten auch weiter vorne gelesen in Vers 11, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. In 1. Timotheus 2, noch deutlicher, dort fordert Paulus auf, dass wir Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringen sollen für alle Menschen, weil es dann in Vers 4 heißt, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Gott hat ein Herz für alle Menschen, für alle Sünder. Und dasselbe müssen wir auch haben. Wir sind selbst Sünder, waren einst irgendeiner, ja, unter dieser Gruppe alle Menschen, die verloren waren, die in Sünde waren, die selbst bei anderen verhasst waren und auch selbst die anderen gehasst haben. Aber wir wurden gerettet. Und weil der Herr uns retten wollte, in denselben Blick sollen wir auch für sie haben. Und die Frage ist, in diesem Moment habe ich diesen Evangeliumsblick, in diesem Moment, sehe ich mich als einen an, sehe ich meine eigene frühere Verlorenheit und meine Rettung und damit auch ihre Verlorenheit und ihre potenzielle Rettung, sehe ich vor mir einen armen Sünder, der für das, was er gerade zu mir gesagt hat, in die Hölle kommen wird, wenn er nicht an das Evangelium glaubt. Oder sehe ich einfach jemanden, der gerade meinen Stolz angekratzt hat? Und das ist der Blick, den es schafft, wenn ich mir meiner eigenen Errettung mehr bewusst werde und allgemein der Rettungstat Gottes. Das ist das eine. Und dann, ja, wenn wir noch weiterdenken, muss auch das uns dann treiben, da gehen wir dann nächstes Mal mehr drauf ein, wenn es dann ab Vers 4 bedeutet, wie der Herr mit uns gehandelt hat, obwohl wir so zu ihm waren. Also, alle Sünde trifft ja Gott mehr als jeden von uns. Aber war trotzdem, hat uns Freundlichkeit und Menschenliebe erwiesen. Menschenliebe, also Liebe zu allen Menschen, selbst zu den bösen Sündern, die uns so sehr kränken. Gott hat, obwohl er nie so war, hat er so zu uns gehandelt. Wir selbst waren selbst so und sind es leider in vielen Teilen noch. Wir sollten umso mehr mit Freundlichkeit und Menschenliebe den Leuten begegnen, aus dem Wunsch heraus, dass auch sie wirklich gerettet werden. Als Beispiel können wir dafür nehmen, oder als Illustration habe ich mir gedacht, ich hoffe, ihr wisst, was ein Streetworker ist. Das ist so ein Mann, der eben mit hauptsächlich Jugendlichen arbeitet, die eben auf der Straße wohnen, die irgendwo Aussteiger sind, vielleicht drogenabhängig und so weiter, und versucht denen zu helfen, wieder ins Leben zu finden. Und das sind oft ehemalige, ja, Drogenabhängige oder Aussteiger. Und ja, denen liegt das einfach viel mehr im Herzen, weil sie das Elend kennen. Ja, während diese Menschen von anderen oftmals vielleicht verachtet werden, wer selbst drin war, der kennt das Elend und es weckt einfach Erbarmen in einem. Und befähigt einem zum sanftmütigen Umgang. Deshalb befähigt uns das dazu, verändert uns das, unsere eigenen Sündhaftigkeit bewusst zu werden, dass wir genauso Verachtung verdient hätten, die gleiche Strafe verdient hätten, die wir dem anderen gerade vielleicht wünschen, aber stattdessen unverdient gerettet worden sind. Und das befähigt uns zu Sanftmut. Sanftmut, williges Ertragen von Ungerechtigkeiten. Das heißt nicht, dass wir niemanden mehr, niemanden von seinen Sünden überführen, aber es heißt zum Beispiel in 2. Timotheus 2,25, er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen. Also sogar zurechtweisen geht mit Sanftmut. Das war 2. Timotheus 2,25. Und nun will ich noch möglichst schnell den Vers 3 durchgehen, die einzelnen Dinge, die einfach genannt werden, weil er zählt jetzt diese Sachen auf, und wir sehen, das sind nicht Tatsünden, das steht nicht, wir waren Diebe, Säufer, Ehebrecher, weil das waren wir ja nicht alle. Das waren welche von uns, aber das waren wir nicht alle. Aber was er aufzählt, ist eben die Sünde im Herzen, die hinter allem steht, und das war auch in uns alle. Und da möchte ich wirklich auch jetzt auffordern, das ist unser Werkzeug, um unsere Herzen jetzt zu überprüfen. Ja. Auch du für dich einfach, um deine eigene Sünde zu erkennen, weil das Problem ist, wir wissen irgendwo, ja, wir waren Sünder, aber irgendwo gefallen wir uns selber doch leider viel zu sehr, um wirklich darüber erschüttert zu sein. Und deshalb, und ich weiß, die Zeit ist fortgeschritten und bei vielen weicht langsam die Aufmerksamkeit, deshalb möchte ich euch, ich gehe es durch, aber möchte ich euch bitten, das vielleicht dann zu Hause nochmal anzuschauen, diesen dritten Vers, wirklich das eigene Herz zu prüfen und zu schauen, wo wirklich das früher in mir gewirkt hat oder auch jetzt wirkt. Und das funktioniert auch bei solchen, die sich schon als kleines Kind bekehrt haben, denn jeder von uns sieht Dinge hiervon auch jetzt noch in sich und wir dürfen wissen, wenn du dich nicht als Kind bekehrt hättest, wäre das, was du jetzt in dir feststellst, noch viel mehr zum Ausreifen gekommen. Dann hätte das dein Leben viel mehr bestimmt und auf andere Bahnen gelenkt. Nur noch ein paar kurze Worte zu jeder einzelnen dieser Sache. Er beginnt mit unverständig. Unverständig, das heißt so viel wie ohne jeden Sinn für das Göttliche. Und das ist oft das Tragischste und was auch in die meiste Sünde führt. Unverständig heißt kein Verständnis dafür, überhaupt erstmal für Gott, dass wir Gott an der Schöpfung wahrnehmen können. Unverständlich dafür, was richtig und was falsch ist. Kein Verstand dafür, dass es eben, ja, das Verhalten, was mich gerade kränkt, dass das falsch ist. Ich verstehe das einfach nicht. Aber auch wir waren unverständlich, hatten keinen rechten Gerechtigkeitssinn. Kein Verständnis dafür, dass Gott zornig sein sollte, dass Gott richten wird. Einfach, das ist ja das Schlimme bei den Ungläubigen. Ja, sie sehen gar nicht, was eigentlich offenbar ist, nämlich Gottes gerechtes Urteil über die Menschen. Unverständlich. Dann ungehorsam. Zuallererst natürlich gegenüber Gott, in nächster Instanz auch deshalb gegenüber Menschen. Denn ungehorsam liegt eigentlich jeder Sünde zugrunde. Ja, jede Sünde ist ungehorsam gegenüber Gottes Gebote. Und Auch ist Ungehorsam etwas, was ganz grundlegend in der sündigen Natur verankert ist. Ja? Die grundlegende Sünde ist ja irgendwo, ich will nicht tun, was mir vorgegeben wird, sondern ich will tun, was ich will. Ungehorsam. Und gerade hier kann man sich dann auch prüfen, zum Beispiel, wenn einen die eigenen Kinder zum Zorn reizen, um als Beispiel, die einem gegenüber ungehorsam sind, ja, das ist die sündige Natur in ihnen, die auch in mir gewirkt hat. In die Irre gehend, einfach auf falschem Weg, auf falschem Lebensweg, einfach die völlig falschen Ziele anvisiert und deshalb die falschen Wege gegangen. Egal, ob es der Weg der Gottlosigkeit ist oder der Weg von falschen Religionen, einfach einen falschen Lebensweg geht. Dann dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen. Und dienen ist ein treffender Begriff, denn der Mensch wird einfach zum Knecht seiner Lüste, wenn er sich ihnen hingibt. Und auch, ja, sehr treffend, dass sie auch dienen von Vergnügungen steht, denn das tut ja die Welt, die Gott ignoriert. Sie dienen Tag für Tag ihren Vergnügungen und geben sich dem hin und ignorieren deshalb Gott. Und auch das haben wir getan, selbst wenn wir niemandem was Böses getan haben. Wir dienen unseren Lüsten und Vergnügungen. Und Lüste kann ja alles bedeuten. Fleischeslust, auch Augenlust, Lust nach Ehre und Anerkennung. Lebt mit Bosheit und Neid. Ja, wir wissen, der Mensch ist grundlegend böse. Neid, eine sehr widerliche Eigenschaft des sündigen Menschen. Auch da lohnt es sich wirklich, das eigene Herz mal zu überprüfen, wie abgrundtief böse das einfach ist, nur weil jemand anderes etwas Besseres hat, dass ich es ihm jetzt gönne und auf einmal das Gleiche will. Und zuletzt, verhasst und einander hassend. Ja, weil wir so waren, haben andere Menschen uns gehasst und weil die anderen Menschen auch so waren, haben wir sie auch gehasst. Vielleicht nicht immer aus tiefstem Herzensgrund, aber wenn jemand mir gegenüber böse war, und ich mir mit Zorn reagiert habe, dann zeigt sich darin eben dieser Hass. Und bedenken wir auch, dass in der Bibel Hass auch bedeuten kann, einfach weniger zu lieben. Und wir haben alle anderen weniger geliebt als uns selbst. Wir haben alle anderen gehasst. Ja. Nehmt doch das selber nochmal vor, denn das Ziel dieser Worte ist, dieses Verses, dass du einfach selbst merkst, wie hassenswert du eigentlich warst und wo du es noch bist. Und das demütigt, das soll demütigen. Das soll diese Selbstgerechtigkeit herunterschrauben, die uns dazu bringt, von anderen ein bestimmtes Verhalten zu erwarten und uns deshalb dagegen kämpfen lässt, wenn doch anders mit uns umgegangen wird. Auf der anderen Seite befähigt diese Demütigung eben zur Sanftmut. Wenn wir einfach erkennen, dass die andere Person nicht schlechter ist, als wir es sind oder waren, dass ich aber schon eine Rettung habe und dass er noch verloren ist. Denn jeder Sünder, der nicht bekehrt ist, wird ewig verloren gehen. Das ist ja auch nochmal gesagt. Wenn er nicht zum Herrn Jesus umkehrt. Das heißt, jeder, der sich dessen noch nicht sicher ist, sollte umso mehr, wenn er von hier jetzt von Sünden überführt wird, sollte das umso mehr zum Anlass nehmen, dann auch zum Herrn umzukehren und dort Vergebung zu suchen. Weil ihn sonst dieses Schicksal noch droht. Und damit möchte ich zum Ende kommen. Ich möchte nochmal das wiederholen, einfach dieses Verhalten, dieses sanfte, gütige, nicht streitsüchtige Verhaltensmuster soll uns allen Menschen gegenüber kennzeichnen, besonders denen, die uns kränken. Und ich möchte es nochmal ans Herz legen, wirklich jedem sich auch wirklich zu prüfen, sich ja von Gottes Geist auch aus überführen zu lassen, indem man nochmal zu Hause darüber nachdenkt, wo brechen meine Emotionen hervor, dass ich nicht mehr sanft bin. Und bin ich wirklich, ja, und dann, also auf der einen Seite das, darüber Buße tun und auf der anderen Seite die eigene Sündhaftigkeit auch im Herzen bewegen, sich darüber führen und demütigen zu lassen und auch die Verlorenheit der anderen Sünder zu reflektieren, darüber nachzudenken, nachzusinnen und wirklich dadurch dann am Herzen verändert zu werden. Denn genau das will der Herr verwenden, und so nachsinnen über diese Tatsachen und Dafür wünsche ich jedem Gottes Segen, da auch seine Veränderung zu erfahren. Amen.